Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Heute als dein Host David Bauer.
Wir müssen reden. Hand aufs Herz, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, in dem diese Aussage das ungute Gefühl von oh, was kommt da jetzt auf mich zu, auslöst. Aber eigentlich kann man darin auch eine total positive Aufforderung an uns als Gesellschaft entdecken. Nämlich die, dass wir mehr bzw. besser kommunizieren sollten. Mit unserem heutigen Gast wollen wir aber vor allem reden, nämlich über die Bedeutung von Kommunikation. Ich darf Dr. Tobias Glück begrüßen, freiberuflicher Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut und zugleich für IBG als Trainer und Arbeitspsychologe tätig. Kurz zur Erklärung, IBG ist in Österreich das führende Unternehmen für Förderung und Prävention in Sachen betriebliches Gesundheitsmanagement. Lieber Tobias, schön, dass wir uns heute in deiner Praxis in Wien treffen dürfen und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
Wir starten mit einem kurzen Health-Check. Wir werden dich erstmal durchleuchten, bevor wir jetzt interviewen.
Okay, dann schauen wir mal, was ich zu sagen habe.
Schauen wir mal.
Der Health-Check.
Wenn du eine Gesundheitsmaßnahme weltweit verpflichtend machen könntest, welche wäre das?
Atemübungen.
Was ist dein persönlicher ultimativer Stresskiller?
Zeit mit Freunden und draußen in der Natur Sport machen.
Welche Gewohnheit fällt dir am schwersten abzustellen, obwohl du weißt, dass es dir gut tun würde?
Ab und zu mal eine zu rauchen.
Was war die beste gesundheitliche Entscheidung, die du je getroffen hast?
Indem ich zu Hause mit Sport angefangen habe. Und ich habe es eine Zeit lang jetzt gelassen, hatte private Gründe und berufliche Gründe, aber habe wieder angefangen und das ist sicher die beste Entscheidung gewesen.
So sprichst du selbst Probleme und Konflikte an.
Direkt.
Starten wir direkt mit dem Interview. Wir haben nämlich schon am Anfang über das Reden und Reden wollen gesprochen, also ich in der Einleitung. Es ist aber natürlich nur die eine Seite der Kommunikation. Die andere und eventuell sogar die wichtigere ist ja auch das Zuhören. Siehst du das auch so oder ist das Reden wichtiger als das Zuhören?
Ich glaube, das Zuhören ist wichtiger als das Reden. Ich meine, man sagt ja auch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und Zuhören heißt auch nicht zu schweigen, sondern das Problem ist, die Menschen haben, glaube ich, manchmal ein unklares Verständnis davon, was Zuhören bedeutet. Die Meinung besteht darin, man sitzt da und hört, was die andere Person sagt. In Deutschland gibt es zum Beispiel die Margarete Imhoff, das ist eine Forscherin, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, was übrigens spannenderweise Zuhören, gibt es kein einheitliches Forschungsgebiet dazu, obwohl es alle betrifft. Und letztlich geht es vielmehr darum, sinnerfassend zu verstehen, was die andere Person zu mir sagt und auch auf einer tieferen Ebene sozusagen zu paraphrasieren oder die Hintergründe von dem aufnehmen zu können, was die andere Person sozusagen eigentlich meint, weil nur weil ich was denke, muss das nicht immer das sein, was ich eigentlich wirklich meine oder glaube zu meinen. Und dann, ob ich das auch sage, ist nochmal eine andere Sache. Und was die andere Person versteht und mir dann eigentlich zurückmeldet, was sie glaubt, verstanden zu haben, also sozusagen dieses laut über eine Vermutung zu sprechen, das wäre das Zuhören. Und ganz häufig interpretieren wir mehr rein oder ich höre auch immer wieder, dass, wenn Leute sagen, sie sind gute ZuhörerInnen, ist das nicht immer der Fall, weil insbesondere Menschen, die dann sagen, ich bin eine super Zuhörerin, eigentlich permanent nur Ratschläge geben. Aber Zuhören heißt einfach mal primär, die andere Person sagt was und ich erlaube der anderen Person auch, diesen Standpunkt zu haben. Das heißt nicht, dass ich damit einverstanden sein muss, aber ich höre, das ist momentan das, wie die Person denkt und das sage ich, okay, das gestehe ich dir zu. Heißt nicht, ich bin einverstanden damit, aber ich kann einfach sagen, okay, so ist das bei dir. Und damit versteht die andere Person, okay, der hat mal zumindest mich verstanden. Und zuhören heißt letztlich, dieses Grundbedürfnis, akzeptiert zu werden, so wie wir sind, der anderen Person zu befriedigen. Und ich denke, das kann man keinem absprechen.
Ist das was, was man lernen kann, lernen muss vor allem auch?
Absolut. Absolut. Ich glaube, das größte Missverständnis besteht darin, dass die Leute einfach sagen, das ist ein Talent, mit dem ich geboren werde. Aber auch da, ich zitiere nochmal Margarete Imhoff, nur weil wir jetzt, also wir haben zwei Augen und wir lernen lesen in der Schule, wir haben zwei Ohren. Ich meine, ich nehme jetzt sozusagen das einfach her, auch für Menschen sozusagen in Anführungszeichen, die nicht hören können, aber im übertragenen Sinn, wir lernen nicht, diese Zwischentöne wahrzunehmen, die andere Personen meinen. Oder auch, wie gehe ich mit Informationen von anderen um? Welche Fragen stelle ich? Ob das jetzt die gesprochene Information ist oder ob das geschrieben ist, das macht nicht viel Unterschied, aber in Zeichensprache, egal. Sondern es geht darum, diesen Kontext zu verstehen, von dem, wie kommuniziert jemand mit mir? Und dann adäquat darauf zu reagieren und eben vor allem auch zu hören, heißt, ich nehme mich zurück aus dem, was die andere Person sagt.
Bezieht sich das nur auf das Zuhören? Oder weil wenn man immer wieder mal mit Menschen im Austausch ist, hat man ja doch so ein Gespür dafür, jemand kann sehr gut kommunizieren, ist vielleicht besonders eloquent oder hat so eine empathische Ausdrucksweise, die einen fast auffordert, zuzuhören zu wollen. Man hängt so an den Lippen quasi. Ist das was man, ist das nur der Teil beim Zuhören, was nicht nur lernen muss, sondern kann man auch diesen Teil lernen, also wertschätzen zum Beispiel zu kommunizieren?
Das unter anderem, ich meine, ich würde immer sagen, zuhören heißt vom Hören und gehört werden. Ja? Also es gehört natürlich dazu, dass ich in der Lage bin, Informationen spannend zu vermitteln, vielleicht auch mit Bildern anzureichern, vielleicht knapp oder prägnant auch zu formulieren. Und gleichzeitig ist es auch ein Austausch, der stattfindet. Und letztlich ist es auch das Hauptkommunikationsmittel, was wir Menschen untereinander haben. Die Sprache. Und zuhören heißt nichts anderes, als zu lernen, wie dekodiere ich das, was die andere Person sagt und meint und wie reagiere ich dann drauf.
Also im Kontext Gesundheit, wie wichtig ist es, dass wir anständig kommunizieren? Hast du den Eindruck, dass die Kommunikation unterschätzt wird im Kontext Gesundheit?
Unfassbar unterschätzt wird. Es gibt viele Untersuchungen zu dem Thema. Ich meine, es zeigt sich in Untersuchungen mit Ärzten und Ärztinnen, im Durchschnitt Patientinnen nach der Aufforderung, ihre Symptome zu schildern, werden bereits nach 20 Sekunden das erste Mal unterbrochen. Und wir wissen aber, dass nicht die erstgenannten Symptome die wichtigsten Symptome sind. Ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt psychische Störungen nehme, Schlafprobleme, das gehört zu jeder Störung dazu. Ja, aber ich brauche eigentlich sozusagen mehr Informationen. Wir wissen aber auch, wenn man Patienten reden lassen würde, nach 2 Minuten haben die eigentlich alles gesagt, was ihnen wichtig ist. Also das bedeutet vor allem auch, wenn ich die 2 Minuten reden lasse, dauert die Untersuchung in Summe sogar weniger Zeit, als wenn ich die ganze Zeit unterbreche, weil Menschen eben auch dieses Bedürfnis, akzeptiert zu werden mit dem, wie sie so da sind und gehört werden wollen, auch befriedigt haben wollen. Und wenn ich das unterbreche, dann fängt so ein Wettstreit an. Und die andere Sache, ich meine, das kann natürlich so weit gehen, hat mir jemand gescheit zugehört, wenn es um eine Operationsvorbereitung geht, welche Allergien ich habe. Es gibt Geschichten von Menschen, die dann in der Vorbereitung gesagt haben, sie haben eine Nickelallergie, liegen am OP-Tisch, weil ein Stent eingesetzt werden soll, Narkose wird eingeleitet und der Patient sagt gerade noch so im Wegdämmern, ja, Hauptsache kein Nickel. Und die Ärztinnen und Ärzte schauen auf den Blog, da steht aber nichts von Nickel drauf und haben Gott sei Dank in dem Fall nicht den Nickel-Stent genommen. Wenn das eingesetzt worden wäre, das wäre blöd gelaufen. Ja, also das sind alles so Sachen, aber auch eine Vielzahl von Untersuchungen, auch wenn man ins Krankenhaus geht und dran denkt, zum Beispiel in der kardiologischen Abteilung am AKH in Wien wurde eine Untersuchung vor ein paar Jahren durchgeführt, die einfach gezeigt hat, wenn mit PatientInnen vor einer OP, von einer Herz-OP, eine halbe Stunde ein Gespräch geführt wird, die Möglichkeit gegeben wird, vielleicht auch Gedanken oder Sorgen zu äußern. Die Leute sind 1,5 Tage weniger auf der Intensivstation. Ja, das ist ja nicht nur ein Gesundheitsthema, sondern auch ein Kostenthema. Und vor allem zeigt sich auch, die haben weniger kardiologische Rückfälle als die anderen. Also da ist ganz viel drin, weil es auch einfach diese Möglichkeit gibt, ich kann mir Hilfe holen, ich werde gehört mit dem. Ja. Und immer wieder auch Patienten und Patientinnen berichten, sie kommen irgendwo hin und eigentlich wird ihnen nur gesagt, was sie zu tun haben, aber sie werden nicht mit dem gehört, wie sie da sind. Und da passiert, denke ich, sehr, sehr viel aneinander vorbeireden und es besteht auch das Missverständnis, zuhören braucht Zeit. Ja, aber das heißt nicht stundenlang. Ich kann auch eine halbe Minute oder 20 Sekunden ganz genau zuhören, der Person meine Zeit schenken, aber die volle Aufmerksamkeit, anstatt dass ich auf den Bildschirm schaue oder der Person das Gefühl gebe, nicht zu existieren. Und ich habe mal auf ein kleines Mädchen gehört, die gesagt hat, wenn die Erwachsenen einem nicht zuhören, dann ist es so, als ob man nicht existiert. Und ich glaube, das gilt für alle von uns.
Und vor allem stellt sich ja auch die Frage, ob sich nicht zuhören nicht in Summe dann doch länger zeitlich auswirkt, als wenn ich einfach zuhören würde.
Absolut. Und im Übertragenen, wenn man jetzt mal sich anschaut, mache mal den bösen Witz, oder es ist tatsächlich eine Statistik, wenn ich einen Saal mit 100 Führungskräften habe und frage, wer von Ihnen ist ein guter Chef, gehen 97 oder Chefin, gehen 97 Hände hoch. Wer, wenn ich 100 MitarbeiterInnen frage, wer hat einen guten Chef, dann gehen, wenn es gut läuft, 20 Hände hoch. Das heißt nicht, dass das schlechte Menschen oder schlechte Führungskräfte als solches sind. Aber häufig, und das zeigt sich auch in den Untersuchungen, die Ursache davon ist fehlendes Kommunikationsbewusstsein. Es ist fehlendes Bewusstsein, wie gehe ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um, wenn sie Anliegen haben. Dieses Gefühl, wenn ich jemandem zuhöre, ihm Recht zu geben, obwohl das gar nicht der Fall ist, sondern einfach die Möglichkeit zu geben, seinen Standpunkt auszudrücken. Und dann kann ich immer noch sagen, ich habe dich gehört und ich gehe nicht d'accord damit. Aber ich habe dir zumindest die Möglichkeit gegeben, dich zu äußern. Und das ist eigentlich auch das, was ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit meinen, sie werden nicht wertgeschätzt, sie werden nicht gehört.
Ja, wenn du den beruflichen Kontext schon ansprichst, also das ist ja doch was, ungefähr ein Drittel unseres Tages ein. Wenn man schlafen rausrechnet, sogar noch mehr. Und bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und wir sind ja da doch in einem Umfeld, in dem wir sehr viel kommunizieren, sei es im Team, sei es mit Führungskräften, sei es untereinander, mit Kollegen, mit Kunden, wie auch immer. Wo siehst du da die große Herausforderung, dass Kommunikation im Arbeitsleben gelingt?
Ja, ich glaube, das Problem ist, wir müssen unterscheiden, kommunizieren wir oder reden wir? Ich glaube, es wird viel geredet und es wird wenig kommuniziert. Also wenn ich das Wort wörtlich nehmen würde, dann heißt ja, hat das Wort kommunizieren ja auch etwas von gemeinsam. Und das bedeutet auch, dass man versucht, gemeinsam zu einem Ergebnis, zu einer Lösung zu kommen, gemeinsam das aufzunehmen, was die andere Person sagt und auch letztlich zu verstehen, wann gebe ich den Menschen das Gefühl, nicht gehört zu werden? Wann gebe ich Menschen das Gefühl, sich nicht einbringen zu können? Das kann sein, jemand bringt immer wieder Ideen ein und dann kann schon sein, dass ich in dem Moment zu ihm sage, hey, super Idee, aber ich gehe dann nie wieder darauf ein. Auch das ist nicht gehört werden. Oder Mitarbeiter sagen oder Mitarbeiterinnen sagen, ihnen sind Dinge zu viel oder sie strengen sie an und dann kommt die Antwort, ja, es geht ja allen so. Warum kann ich nicht sagen, okay, ich sehe, dass das bei dir so ist, weshalb muss ich sozusagen so eine Kommunikationsbarriere aufbauen? Und man sagt ja auch zum Beispiel, so Ratschläge sind auch Schläge. Also sofort irgendwie Lösungen anzubieten, wenn irgendwie Menschen mit Problemen kommen oder zu hinterfragen, weshalb haben die denn jetzt diese Probleme, was hast du dir denn schon dafür überlegt, anstatt dass ich einfach mal sage, okay, das ist eine schwierige Situation für dich, dann habe ich zugehört. Und dann können wir reden darüber, wie verändern wir es.
Würdest du sagen, dass, also wenn man sich das bedenkt, dass misslungene oder gelungene Kommunikation in die eine Richtung gesundheitsschädigend und in die andere Richtung gesundheitsfördernd sein kann, wenn man so einen Stress, den es auslöst oder Überlastungen etc. denkt?
Ich würde sagen 100%. Also ich denke schon, dass ein guter Teil der Personen, mit denen wir arbeiten, die unter Belastungen leiden, auch dadurch so belastet sind, weil die Kommunikation nicht funktioniert, weil zu oft Dinge besprochen werden, weil nicht hingehört wird, weil sie übergangen werden, weil sie nicht wahrgenommen werden in dem und dass dann auch diese Kränkungen und vor allem die Hilflosigkeit, die das erzeugt, dann auch letztlich zu so einer Stressbelastung führen. Und auf der anderen Seite, wir kommunizieren auf, ich weiß nicht, 100 Kanälen, haben Slack, haben Teams, haben E-Mails, Handy, pipapo und sind auch permanent in allen möglichen Kanälen unterwegs gleichzeitig. Ja, das heißt auch, da kann ja letztlich keine konzentrierte Kommunikation, kein Zuhören in dem Sinn passieren, weil ich ja auch permanent abgelenkt bin. Und es ist ja eine hochgradig flüchtige Informationsverarbeitung, die da passiert. Das heißt, ich brauche ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, letztlich zuzuhören. Ich weiß nicht genau, ob es richtig ist, aber ich habe mal gehört, dass so gut zwei Drittel unserer sozusagen in der Sekunde geistigen Kapazität, wenn wir mit jemandem sprechen, dafür drauf geht. Das heißt, ich kann auch nicht gleichzeitig drei Leuten zuhören oder zwei oder mit anderen kommunizieren. Ich kann abwechseln und das kostet wahnsinnig viel Energie, das ermüdet.
Wie wichtig ist Kommunikation, nicht nur darin, Probleme zu hören, zu verstehen, Lösungen dafür zu finden, sondern auch darin, wirklich ernsthafte Konflikte aus der Welt zu räumen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel speziell im Kontext Arbeitsplatz denke ich an Mobbing oder denke ich an Überlastung, diese Dinge, geht das überhaupt ohne gelungene Kommunikation, dass man das aus der Welt schafft?
Ich denke, man muss unterscheiden. Was ist ein Konflikt, was ist Mobbing? Häufig ist es so, dass beim Mobbing kein Interesse daran besteht, die Situation zu lösen auf Seite der Täter oder Täterinnen. Und da liegt es dann eher darin, man mag das auch zur Kommunikation zählen, dass Führungskräfte oder Unternehmen einfach nicht den Mut aufbringen, beziehungsweise zu lange wegschauen und auch sagen, ach, das erledigen die schon von alleine, statt eigentlich zu erkennen, da passiert eine Dynamik, wo das Opfer in der Mobbing-Situation eigentlich keine Möglichkeit hat, sich zu wehren, weil das einfach durch Hilflosigkeit hilflos machen oder auch solche sogenannten Gaslighting-Techniken passiert, beziehungsweise eigentlich eine Gruppe häufig auch gegen Einzelne agiert, die davor ganz häufig kritische Punkte angesprochen haben, die wichtig für das Unternehmen sind und das Gegenüber oder die Person, die dann anfängt zu mobben, diese Fehler oder diese Probleme nicht anerkennen kann und dann diese Person weghaben will. Manchmal kann es gelingen, durch gute Kommunikation solche Mobbing-Situationen aufzulösen. Viel häufiger wäre es aber eigentlich gefragt, dass die Führungsebene eine klare Entscheidung dann in solchen Momenten trifft und einfach sagt, dieses Verhalten dulden wir hier nicht. Das kann bedeuten, dass ein Gespräch geführt wird oder im Extremfall auch zu sagen, wir trennen uns von der mobbenden Person, weil viel häufiger erlebe ich, dass man sich von den Gemobbten trennt. Konflikte hingegen wären auf jeden Fall ein Thema, was durch gute Kommunikation gelöst wird. Häufig, Konflikte entstehen nicht unbedingt dadurch, weil Menschen unterschiedliche Dinge wollen, sondern die Bedürfnisse sind durchaus ähnlich, aber die Strategien, die gewählt werden, um diese Bedürfnisse zu bekommen, die unterscheiden sich und die geraten miteinander in Konflikt. Oder ich übersehe, was der andere eigentlich will. Und wenn ich aber lernen würde und ein Setting hätte, wo ich auch mal verstehen kann, was ist denn das Ziel von der Person oder was braucht der denn eigentlich? Und dann auch erkennen kann, das kann ich ihm ja durchaus zubilligen, dann lösen sich Konflikte ganz schnell auf. Und das ist das, was ich vorher auch gemeint habe, die meisten von uns haben gar nicht gelernt, mal auch nachzufragen, was ist denn das bei dir? Oder auch mal zu sagen, mit mir macht das was. Und das macht es mit mir. Oder so fühlt sich das für mich an. Sondern wir sagen dann, du bist schuld. Anstatt zu sagen, ich fühle mich so in der Situation. Also auch da wären wir schon auch bei dem, was du gesagt hast, wie kann ich es denn richtig auch rüberbringen? Ich muss aushalten eben, dass jemand Dinge anders sieht. Ich muss auch lernen, Dinge nicht immer persönlich zu nehmen. Auch das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt daran. Und wenn ich jetzt das sehr bekannte Modell von Schulz von Thun bemühe mit den 4 Seiten, also dass jede Nachricht so 4 Botschaften eigentlich hat, das ist schon sehr hilfreich, sich das mal auch zu Gemüte zu führen. Und die Leute unterschätzen eigentlich, wie hilfreich dieses Modell ist, um mal auch zu verstehen, ah, okay, das sage ich jetzt auf einer Beziehungsebene. Das heißt, ich schicke da auch gleich die Botschaft mit, weil ich was über dich sage. Und dann sagst du vielleicht, nee, das lasse ich aber nicht über mich sagen. Wenn ich jetzt aber gesagt hätte, für mich ist das so und ich fühle das so, dann kannst du mir das wahrscheinlich schwer absprechen. Machen Menschen trotzdem. Ich sage dann aber immer, naja, wenn man jemanden auf den Fuß steigt und er sagt, oh, dann kann ich nicht hingehen und sagen, wieso, das tut doch gar nicht weh. Und so häufig funktioniert das aber bei der Kommunikation.
Das ist ja spannend. Also du hast ja einen langen Erfahrungsschatz, wir haben uns vom Vorfeld kurz unterhalten, seit 2013 mit IBB und seit 2016 eben mit deiner eigenen Praxis. Hast du in dieser Zeit wie so eine Art Kommunikationsmuster oder so diese typischen Fehler oder auch Dinge, die gut gemacht werden, in Unternehmenskulturen entdeckt?
In Unternehmenskulturen würde ich sagen, dass was gut gemacht wird oder wenn jemand etwas gut macht, dann ist es jemand, der sich Zeit nimmt, mal hinzuhören, aber auch jemand, der keine Dinge verspricht, die er nicht halten kann. Weil, und da sind wir beim großen Problem, was ich in der Zeit auch irgendwie für mich klarer geworden ist. Wir kommunizieren ja nicht nur über das, was gesagt wird, sondern wir hören viel mehr das Verhalten, was eine Person sagt. Ich kann in meinen Unternehmenskatalog reinschreiben, was ich will, Team und We Are Family, da würde ich sowieso immer aufpassen, aber auch Innovation und gemeinsam und sowas. Nur wenn ich dann anders lebe im Unternehmen und anders kommuniziere und der Mitarbeiter aus dieser Verhaltensaussage, die ich da treffe, eigentlich raushört, wir interessieren uns nicht für dich oder du bist uns wurscht. Also wenn jemand, das frage ich Menschen dann oft, wenn jemand so mit ihnen umgeht oder wenn ihr Chef so mit ihnen redet oder ihre Kollegin mit ihnen so redet oder das Unternehmen sich so und so verhält und dann sagen sie zu sich den Satz, dann habe ich das Gefühl, dass, wie geht der Satz weiter? Und die Leute überlegen kurz und sagen, ja, dass ich denen wurscht bin. Und das ist das, was die dann hören. Und auch da passiert Zuhören. Und da wird viel zu wenig drüber nachgedacht, was mein Verhalten durch dieses, eben tun bei der anderen Person auslöst, was sie dann eigentlich hört. Auch da sind wir im Zuhören. Und wenn man da mehr Augenmerk drauf legen würde, wenn ich Mitarbeitern sage, wir kümmern uns um dich, du bist uns total wichtig, wir wollen, dass es dir gut geht, die arbeiten von morgens bis abends, wir wissen, dass ihr total viel zu tun habt, wir haben hier ein Angebot für euch, macht was für eure Gesundheit, Yogakurse, aber nur nach der Arbeitszeit. Was höre ich?
Bitte nicht während der Arbeit.
Ja, und vor allem habe ich das Gefühl, meine Gesundheit ist denen wurscht.
Mhm.
Also ich vertraue denen nicht mehr, weil sie es nicht ernst meinen. Und das ist, glaube ich, vielen nicht klar. Wenn ich so kommuniziere, das kann auch in Partnerschaften sein. Ich sage, ich liebe dich, du bist mir wichtiger, verhalte ich mich wie, ich weiß nicht wer. Das ist das, was ankommt. Auch da passiert auf eine bestimmte Art und Weise zuhören und das ist vielen nicht klar.
Also Taten sprechen mehr als Worte oder ist das zu einfach gedacht?
Wenn die Worte und die Taten übereinstimmen, dann passt's. Also ich glaube, Virginia Satir, das ist die systemische Therapie, sozusagen eine der wichtigen Personen, hat gesagt, Liebe ist die Kongruenz aus Gesagtem und Getanem. Und das gilt genauso für Wertschätzung.
Also ein Wort, das ich sofort denken muss, wenn ich dazu höre, ist die Aufforderung, einfach achtsam zu sein. Also einfach aufzupassen, quasi auch auf Wünsche einzugehen und ein bisschen so ein Gespür dafür zu bekommen, wie es dir gegenüber geht. Wie wichtig ist denn diese Achtsamkeit für zwischenmenschliche Beziehungen und damit auch für das gesundheitliche Wohlbefinden?
Ich denke, sie hat einen hohen Stellenwert, ob wir jetzt sozusagen diese Achtsamkeit nehmen, die im Sinne der Mindfulness, ja, oder ob es einfach heißt, ich bin achtsam im Sinne vom Wahrnehmen, weil sozusagen Mindfulness ja auch bedeutet, ich werte mal erst nicht, ja, oder ich kann auch einfach mal nur beschreiben, was da passiert, ohne sofort auch irgendwie urteilen zu müssen, in eine Schublade zu stecken, sofort reagieren zu müssen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, dass nicht alles an mich ein Auftrag ist, zu reagieren. Zuhören also auch erstmal heißt, ich nehme es einfach auf und ich halte es aus. Also in meinem Fall als Psychologe ist sicher auch eine große Aufgabe, dass ich da sein kann und mir Dinge anhören kann, die andere sich nicht anhören können. Wo andere abschwächen, wo andere abwiegeln, wo andere nicht verfügbar sind, sondern auch, das ist auch sicher eine Aufgabe des psychologischen Berufs, abgesehen von den, sage ich jetzt mal, Gesprächsführungsstrategien, weil es ist ja nicht nur, dass man nur redet, sondern man hat ja schon auch eine Strategie oder in meinem Fall auch natürlich Interventionen, weil ich als Verhaltenstherapeut arbeite, aber es geht vielmehr darum, eben in seiner Reaktion auch zu zeigen, ich halte das aus, auch wenn du mir jetzt was erzählst, was du noch nie irgendjemandem erzählt hast. Und das passiert nicht selten, dass Menschen in der Praxis oder in einem Gespräch sagen, ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet, ich habe das noch nie aussprechen können. Und den Raum zu haben, sowas ansprechen zu können und zu wissen, ich werde nicht dafür verurteilt. Da ist jemand, der hört das, der kann das nehmen, der hält das auch aus, wenn es was ganz Schlimmes ist. Ich glaube, das ist sehr viel wert.
Haben wir, also ich habe den Eindruck, und korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, ich habe den Eindruck, dass die letzten Jahre beim Thema mentale Gesundheit sehr viel passiert ist. Also es gab viel mehr Fokus in den Medien, es wird gefühlt mehr darüber gesprochen. Hast du das Gefühl, wir sind nur auf einem guten Weg oder sind wir schon am Ziel, wo wir sein sollten beim Thema mentale Gesundheit?
Wir sind noch lange nicht am Ziel. Das sage ich jetzt deswegen so hart, weil die Gesundheit, also wenn wir jetzt von Österreich sprechen, die Gesundheitskompetenz in der österreichischen Bevölkerung ist auch im europäischen Schnitt nicht unbedingt überdurchschnittlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Was die mentale Gesundheit betrifft, ist sie unterirdisch. Und ich glaube, wir haben 10% der Bevölkerung, die wirklich eine gute Gesundheitskompetenz grundsätzlich mitbringen. Kann mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr sein. Ich nehme auch wahr, teilweise, man darf nicht immer Social Media verurteilen, was ja häufig passiert, dass teilweise Menschen dadurch tatsächlich mehr gelernt haben, ja, wenn man auch die Informationen gut einordnen kann. Ich würde auch beobachten, dass die Pandemie tatsächlich dazu beigetragen hat, da mehr Bewusstsein nochmal wirklich zu fördern. Einfach weil plötzlich auch Menschen, die eigentlich immer gut funktioniert haben, plötzlich gemerkt haben, das geht doch nicht mehr so, wie ich gedacht habe. Dass da mehr Fokus drauf gelegt wird. Diese Stimmen, die sagen, die Leute sollen sich nicht so haben, die werden auch weniger. Ja, ich verstehe auch, woher das kommt, weil das häufig auch von einer Generation kommt, die einfach gelernt hat, man hat keine Zeit, darüber zu sprechen. Und vor allem auch, dass man mittlerweile ja erkennt, Körper und Geist ist nicht getrennt, sondern das Gehirn ist einfach auch ein Organ, was erkranken kann wie jedes andere. Und dass dieses Thema mentale Gesundheit auch für unsere gesamten gesellschaftlichen Systeme und auch unsere Wirtschaften einfach einen riesigen Impact hat. Und vor allem mit diesen steigenden Herausforderungen, mit der Unsicherheit, die wir haben, mit der Brüchigkeit, die wir haben, ja, der Non-Linearität. Also all diese Dinge, die gerade passieren, den vielen Bedrohungen, die Menschen wahrnehmen, vor denen sie Angst haben und zu Recht auch sich darüber Gedanken machen. Ja. Und dann auch den steigenden Anforderungen, die die Technik an uns stellt. Also all diese Dinge sind sicher ein Beitrag dazu, dass sich die mentale Gesundheit mehr in den Fokus gerückt hat. Wir erleben gerade wie so ein Backlash auch, dass man sagt, so dieses ganze Wohlfühlprogramm und so wird gestrichen. Ja, ich denke, man kann darüber kommunizieren, man kann darüber sprechen, ob eine Firma sich anfühlen muss wie ein Wohnzimmer. Aber ich denke sozusagen, das sind nicht die Punkte, um die es geht, sondern es geht darum, wirklich auch mal zu sehen, was mache ich denn durch meine Organisationsstruktur mit den Menschen, die für mich arbeiten, wie behandle ich die? Und da gibt es ein Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist. Es gibt noch nicht, denke ich, wahrscheinlich das wirklich notwendige Handeln. Also ich denke, manchmal wird auch so ein bisschen mentales Gesundheits-Greenwashing betrieben. Wenn es jetzt um Unternehmensebene geht oder es wird viel angeboten, was sich aber nicht unbedingt in Unternehmensziele einfügt. Ich denke, da muss man wahrscheinlich nachschärfen. Es zeigt sich aber auch, dass jeder Euro, der in diese Gesundheitsförderung investiert wird, mindestens zu 3 sich eigentlich wieder auszahlt. Also ich denke, wir sind auf einem Weg, dass ein Bewusstsein dafür entsteht. Wir haben viele Möglichkeiten, aber wir sind noch nicht ganz da.
Also speziell in Österreich durchleben wir gerade vor allem wirtschaftlich auch schwierige Zeiten. Das macht natürlich was mit den Menschen. Angst vor Arbeitsplatzverlust, vielleicht mehr Belastung, weil die Produktivität gesteigert werden soll. All diese Dinge. Und du hast da gerade auch schon so ein bisschen dieses Lager angesprochen, das sagt Augen zu und durch. Ist das so eine Einstellung, die man vielleicht wieder ein bisschen sich auch antrainieren muss, weil die Zeiten einfach härter werden? Oder müssen wir einfach besser lernen, auch mit solchen Dingen umzugehen, weil sie uns gesundheitlich einfach zu sehr raus von anwenden langfristig?
Ich meine, man muss einen wichtigen Punkt machen. Ja? Es ist schön und gut, über Gesundheit und Gesundheitsförderung und diese wichtigen Punkte zu sprechen. Ja? Nur, und da kenne ich auch natürlich Leute, die wirklich einfach da in führenden Positionen arbeiten, die einfach sagen, ja, jetzt reden wir darüber, mehr Gehalt, mehr Freizeit, aber wir kriegen keine Aufträge, weil wir zu teuer sind. Natürlich, da muss ich drüber reden, können wir uns das eigentlich leisten, darauf in dem Ausmaß Rücksicht zu nehmen. Ich denke, das unterscheidet sich je nach Branche. Es ist auch klar, die Unternehmen alleine können, sage ich mal, diese Systemmisere, die sich da wahrscheinlich ergibt, also jetzt nicht politische Systemmisere, sondern einfach sozusagen halt, wie die Gesellschaft gewachsen ist, nicht alleine stemmen. Ja, und ich kann auch nicht die gesamte Verantwortung dann immer auf Unternehmen umhängen und sagen, so, die müssen das besser machen, sondern da ist sicherlich auch die Politik gefragt, unter Umständen andere Möglichkeiten zu schaffen. Auch wir als Gesamtgesellschaft sind wahrscheinlich gefragt, weil sozusagen Angebot und Nachfrage ja Dinge auch bestimmen. Und ich meine, ich will mich jetzt da hier nicht irgendwie als in einer bestimmten Art und Weise Vorreiter für irgendwelche Dinge präsentieren, sondern es sind Dinge, die dann nebeneinander bedingen. Da kann man stehen dazu, wie man möchte. Ja. Und natürlich, aber klar, wenn ich ein Unternehmensziel vorgebe, was halt so und so viel Wachstum verlangt, dann hat das Konsequenzen nach unten. Und wenn ich nicht bereit bin, dieses Modell zu revidieren, dann werden diese Konsequenzen nicht verschwinden. Die kann ich dann auch nicht unbedingt abfedern, weil auch wenn Menschen einfach 10 Stunden arbeiten und ich biete Yogakurse an oder Sportkurse oder alle möglichen anderen Dinge und die haben aber keine Zeit dazu, weil auch kein Raum dafür geschaffen wird letztlich oder es nicht vorgelebt werden kann, weil einfach der Druck zu hoch ist, dann kann sich da auch nichts verändern. Ja? Und ich bin dann auch so, dass ich Unternehmen sage, dann sagen sie doch einfach lieber klar, das interessiert uns nicht, dann wissen die Leute auch, woran sie sind. Aber nicht vorzugeben, es ist uns wichtig und dann anders zu handeln. Ich bin da auch für eine sehr klare Kommunikation. Ich finde das auch okay, wenn ein Unternehmen einfach ganz klar sagt, das interessiert uns nicht, weil dann entscheiden sich Menschen vielleicht auch gegen uns als Arbeitgeber. Das wäre ehrlich.
Und dann hat man zumindest bei denen, die bleiben, die Sicherheit, dass die wissen, woran sie sind, oder?
Ja. Gleichzeitig ist es auch wichtig, trotzdem auf die Gesundheit der Mitarbeiterin im Sinne der Fürsorgepflicht zu achten. Also ich kann jetzt hier nicht natürlich ankommen und wie der Sklaventreiber dann die Leute durch die Gegend schicken. Nur ich denke, wenn man Leuten Raum gibt, wenn man Leute einbezieht, dann sind Menschen auch bereit, viel zu leisten. Wenn ich Menschen die Möglichkeit gebe, sich zu äußern, wenn ich Menschen die Möglichkeit nehme, sozusagen teilzuhaben, dann wird es schwierig. Ja? Und ich spreche immer wieder auch mit Menschen, da sind wir bei der Kommunikation, dass teilweise schon der Eindruck entsteht, man beschäftigt sich eigentlich nur mit sich selber. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen Ziele hat und die Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie viele Stunden in Meetings verbringen, die aber überhaupt keine Produktivität erzeugen? Also ich denke schon, dass da dann auch die Kommunikation und die Strukturen, mit denen Dinge gehandhabt werden, sicherlich auch eine Untersuchung bräuchten, ob das denn eigentlich sinnvoll ist, weil ich nicht mir vorstellen kann, dass es sinnvoll ist, dass MitarbeiterInnen ganz viel Zeit in sinnlosen Besprechungen, wie sie sie erleben, verbringen, eingeladen werden, CC genommen werden in allen möglichen E-Mails. Also da müsste ich eigentlich dann schon überhaupt mal psychoedukativ ansetzen und mir auch überlegen, was wollen wir denn für eine Kultur miteinander? Ist es denn notwendig, dass ich alle CC setze, um zu zeigen, wie produktiv und wichtig ich bin? Oder reicht es eigentlich, die Menschen zu informieren und haben wir vielleicht Systeme, um es anders sichtbar zu machen, was geleistet wird? Also ich denke, das sind ganz viele Fragen, die man sich stellen kann. Und ich sehe noch nicht wirklich, wo die gestellt werden.
Bei all den Herausforderungen, die beim Thema Kommunikation vor uns liegen und auch vor dem Hintergrund, dass Sprache so quasi das Alleinstellungsmerkmal unserer Spezies ja ist, würdest du so weit gehen?
Dem muss ich widersprechen.
Okay, welche Spezies noch?
Eigentlich die meisten, glaube ich, haben eine Form von Sprache. Affen haben Sprache,
ja.
Krähenvögel haben Sprache, Delfine haben Sprache, Wale haben Sprache. Also die meisten haben eine Form, nicht so komplex wie unsere.
Okay, ja? Dann also, aber, das ist nicht so formuliert, ja. In der Komplexität der Sprache, wie wir sie haben, dass wir uns wirklich so direkt anscheinend austauschen können. Würdest du sagen, wir können uns gesund oder zumindest gesünder kommunizieren?
Wir könnten lernen, gesünder zu kommunizieren. Ich bin überzeugt davon, wenn man schon bereits in der Schule Kindern spielerisch diese sozusagen Skills vermittelt oder auch psychologischen Kompetenzen vermittelt, was macht das denn mit jemandem, wenn ich mich so verhalte? Ja, Verständnis zu entwickeln. Wir werden immer besser, was das betrifft. Aber auch eben Umgang mit Unsicherheit, Umgang mit anderen Meinungen. Ja. Und jeder kann eine andere Meinung haben, aber halte ich es aus, wenn andere Meinungen haben. Und auch nicht so da rein zu verfallen, ich hole mir nur Informationen, die mich wiederum bestätigt, egal aus welcher Richtung ich komme. Ich denke, wenn wir das vermitteln würden, dann würde sich viel, viel ändern. Ja, und ich denke, dass wir als Gesellschaft insgesamt resilienter werden würden. Man sagt auch oder man weiß auch, dass zum Beispiel jetzt, wenn ich auf Unternehmensebene gehe, Unternehmen, die ganz viel mit dem Thema Scham sozusagen zu tun haben, also das heißt, wo man beschämt wird, wenn man Fehler macht, letztlich viel häufiger gravierende Fehler machen als Unternehmen, die eine gute Fehlerkultur haben, wo Kritik erlaubt ist, wo Menschen nicht Angst haben müssen, wenn sie sozusagen aufzeigen, auch wenn sie Hierarchie höhere ansprechen, sozusagen dafür ausgegrenzt zu werden. Und ich sage Menschen auch immer, es mag sein, dass es eine dienstliche und eine fachliche Hierarchie gibt, aber es gibt keine menschliche. Und das macht einen großen Unterschied, wenn ich das leben kann.
Ich habe noch 5 Mythen mitgebracht oder 5 Aussagen, sage ich jetzt mal. Und da würde mich interessieren, was deine Expertenmeinung dazu ist, so in Richtung Fakt oder Fake.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Die erste Aussage ist, mehr als 90% unserer Kommunikation findet nonverbal statt.
Knapp, ja.
In diesem Ausmaß?
Mhm. Das sind diese Verhaltensaussagen. Mhm. Also ich glaube, 7% sind das gesprochene Wort.
Wow, also vielleicht doch nicht nur wichtig, was wir sagen, sondern auch, wie wir uns dabei verhalten.
Ja, ich glaube, man muss es ein bisschen mit Vorsicht genießen, woher diese Zahlen kommen. Ich glaube, das war Mechrabian so schon in den 60ern, der das rausgesucht hat. Aber man muss so ein bisschen diese Zahlen mit Vorsicht genießen. Aber das ist ungefähr die Zahl, die kursiert. Und ich denke, das stimmt, weil letztlich wir senden permanent ja tausende Cues die ganze Zeit aus. Wir können alleine 3 Cues verändern schon, wie wir wahrgenommen werden. Ob ich jetzt Schulterposition, Hüftposition, Fußposition verändere. Also all diese Dinge, die spielen eine große Rolle und das, was dann aus meinem Mund kommt, ja, das ist sozusagen Beiwerk in Anführungszeichen. Na, ist schon wichtig, aber macht nicht viel aus, ja.
Okay, muss ich nochmal überdenken, wie ich meine Fragen stelle, wie ich mich dabei hinsetze. Nicht, dass du mit einem Interview jetzt denkst, dass ich kein Interesse an dem Gespräch hätte.
Nein, überhaupt nicht. Sehr keine
gut.
Sorge.
Sehr gut. Die zweite Aussage ist, Achtsamkeit in der Kommunikation kann die Stressresistenz von Mitarbeitern deutlich erhöhen.
Wenn Mitarbeiter lernen, achtsam darin zu sein, dass sie sich nicht zu viel denken, dann auf jeden Fall. Weil wenn sie sozusagen angegriffen oder sozusagen in einer Art und Weise behandelt werden, die ungesund ist. Ich glaube, auf beiden Seiten ist es wichtig. Ja, auf jeden Fall würde ich zustimmen. Achtsame Kommunikation, das heißt ja nicht, dass man gemeinsam meditieren muss, sondern dass ich einfach wahrnehme, was ist beim anderen los. Auf jeden Fall, weil es senkt den Stress. In dem Moment, wo ich gehört werde, geht auch der Stresspegel runter. Ganz einfach. Ja.
Stress ist das perfekte Stichwort für die dritte Aussage, nämlich positiver Stress ist gesund.
Grundsätzlich ja. Also ich denke, wir brauchen gutes, wir brauchen eine Balance. Wir brauchen eine Balance zwischen Pause und Anregung. Ja, und Eustress ist definitiv gut. Das heißt, wir brauchen ja auch Stress, um wohin zu arbeiten, um Ziele zu erreichen, Motivation zu haben, irgendwie Sachen durchzukämpfen. Also dafür ist positiver Stress gut. Und das kann auch mal sein, wenn mich was begeistert, dass ich auch mal vielleicht eine Nacht durcharbeite. Ich weiß jetzt nicht. Ja, wunderbar. Nur da muss auch klar sein, es muss eine Pause geben.
Die vierte Aussage, die hybride Arbeitswelt belastet die Kommunikationskultur in Unternehmen.
Wenn man nicht weiß, wie man kommuniziert, ist es wurscht, womit.
Okay. Und der letzte Faktor, der Fact-Check, eine klare Kommunikation kann die Anzahl der Krankentage in einem Unternehmen signifikant reduzieren.
Ich würde dem zustimmen, ja.
Okay. Dann schauen wir, dass das nicht der Fall ist, dass wir gut kommunizieren. Und meine Idee wäre jetzt, dass wir zum Abschluss dieser Episode all unseren Hörerinnen und Hörern noch eine kleine Übung mit nach Hause geben. Also vielleicht irgendwas, was du aus dem Stegreif hast, was den Leuten im Alltag ganz einfach dabei hilft, besser zuzuhören, aufmerksamer zu sein und einfach besser zu kommunizieren.
Das Rezept.
Einfach mal darauf achten, ob man sich dabei ertappt, während man jemandem anderen zuhört, schon die Gegenantwort zu formulieren.
Mit dem Gedanken sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Auch dir herzlichen Dank für das Gespräch und deine wertvollen Einblicke und alles Gute.
Vielen Dank, dass du gekommen bist. Hat mich gefreut.